Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Abschnitt befindet sich im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Aber wegen dem Zusammenhang lese ich schon ab Kapitel 3, ab Vers 10. 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 10 bis Kapitel 4, bis Vers 8. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Lebensziel, im Glauben, in der Geduld, in der Liebe, in der Ausdauer, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, für jedes gute Werk völlig ausgerüstet zu sein. Und jetzt kommt der eigentliche Abschnitt heute. Ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Verkündige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne in aller Geduld und in der Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer sammeln werden, weil es ihnen in den Ohren juckt. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Liebe Gemeinde, wenn man den Abschnitt so hört, könnte man ja erstmal die Frage stellen, ob sich dieser Abschnitt an alle Christen wendet. Denn der zentrale Vers, der Vers 2, da heißt es, predige das Wort oder verkündige das Wort. Das ist das, was ich jetzt gerade hier mache. Und es ist kein Geheimnis, dass nicht alle in der Gemeinde predigen. Das heißt, wir könnten uns die Frage stellen, richtet sich diese Predigt nur an Prediger, an Pastoren, an Älteste, an Gemeindeleiter? Und der Rest kann eigentlich jetzt sich zurücklehnen und irgendwas anderes machen. Die Frage könnte man ja stellen, wenn man das so hört, predige das Wort. Also man kann sich die Frage stellen, was geht mich das eigentlich an? Nun, ich habe eben bewusst vorgelesen, was im Kapitel 3 in Vers 16 steht. Da heißt es nämlich, ich lese es nochmal, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, dieser Abschnitt, über den ich heute predigen werde, dieser Abschnitt gehört auch zur Schrift. Also er gehört damit auch zur Bibel und er ist damit von Gott eingegeben. Oder man kann auch sagen, er ist von Gott eingehaucht. Das heißt, erst einmal, wir haben das Wort Gottes. Und dann geht es weiter in Vers 16. Und er ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, für jedes gute Werk voll ausgerüstet zu sein. Da wir alle Menschen sind, können wir uns heute alle angesprochen fühlen. Und dieser Abschnitt hat uns alle was zu sagen. Und damit komme ich zum Predigtthema. Heute geht es um den Kampf des Glaubens, den wir alle führen müssen. Und bei diesem Kampf spielt das Wort die entscheidende Rolle. Die Predigt ist aufgeteilt in drei Punkte. Erstens, wir müssen kämpfen für die Wahrheit, nämlich für die Wahrheit des Wortes. Zweitens, wir müssen kämpfen gegen die Lüge. Und drittens, wir müssen kämpfen bis zum Ende. Also erstens, wir müssen kämpfen für die Wahrheit des Wortes. Zweitens, wir müssen kämpfen gegen die Lüge. Und drittens, wir müssen kämpfen bis zum Ende. Kommen wir zum ersten Punkt, kämpfen für die Wahrheit. Es fängt an in Vers 2, predige das Wort oder verkündige, könnte man auch übersetzen. Das ist der erste von 9 Befehlen, den Paulus in diesem Abschnitt benutzt. Fünf finden wir in Vers 2, also verkündige, tritt ein, überführe, weise zurecht und ermahne. Und 4 Befehle finden wir in Vers 5. Sei nüchtern, ertrage Leid für das Werk eines Evangelisten und vollbringe deinen Dienst. Was predigen heißt, das ist relativ einfach, das ist das, was ich jetzt mache. Predigen heißt, dass man in der Öffentlichkeit, also vor Leuten, dass ich jetzt vor euch etwas sage. Aber die Frage ist ja, was? Also Timotheus soll das Wort verkündigen. Und wir müssen uns angucken, was ist mit diesem Wort gemeint? Mit diesem Wort sind die Heiligen Schriften gemeint, wie ich das eben schon vorgelesen habe. Sie sind von Gott eingegeben, man kann auch sagen, eingehaucht oder sogar eingeatmet. Also es ist wirklich das eingehauchte Wort Gottes. Die gesamte Bibel wurde von Menschen geschrieben. Aber das allein wäre noch nichts Besonderes, denn jedes Buch auf dieser Welt wurde von irgendwelchen Menschen geschrieben. Das Besondere an der Bibel ist, dass es nicht nur Menschenwort ist, sondern dass es auch Gottes Wort ist. Und wenn wir über das Wort reden und wenn Timotheus das Wort verkündigen soll, dann ist damit natürlich der Inhalt gemeint. Also es geht nicht um das Papier, nicht das Papier ist heilig, es ist auch nicht die Druckerschwärze. Es ist auch nicht jeder Buchdeckel, sondern es ist der Inhalt. Es sind die Aussagen der Bibel. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, also Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, Judas und die Autoren des Alten Testamentes, dass die Menschen nur das geschrieben haben, was Gottes Wort ist. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist die Persönlichkeit der Menschen ausgeschaltet hat. Wir sehen gewisse Unterschiede. Ein Petrus schreibt anders aus als ein Paulus. Der Petrus hat mal über die Paulusbriefe gesagt, dass darin einiges schwer zu verstehen ist. Aber es ändert nichts daran, dass auch die Petrusbriefe nicht weniger Gottes Wort sind als die Paulusbriefe. Die gesamte Bibel ist Gottes Wort. Und das ist deswegen so wichtig, weil man sich klar machen muss, wer Gott eigentlich ist. Also wenn wir über die Bibel reden, wenn wir über das Wort Gottes reden, müssen wir auch darüber reden, wie Gott eigentlich ist. In Psalm 31, Vers 6 heißt es, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. Also man kann auch übersetzen, du Gott der Treue, aber man kann auch sagen, du Gott der Wahrheit. Also Gott wird hier als ein Gott der Wahrheit bezeichnet. Und in Johannes 17, Vers 3 heißt es, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen, Also Gott wird hier als wahr bezeichnet. Das heißt nicht, dass sie den falschen Gott erkennen, sondern dass sie den wahren Gott erkennen. Oder im 1. Johannesbrief 5, Vers 6 heißt es, und der Geist, also der Heilige Geist, der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Das heißt, Gott ist wahr und Wahrheit ist ein Wesensmerkmal Gottes. Und damit ist auch alles, was Gott sagt, wahr. Deswegen ist dieser Vers so wichtig, dass die gesamte Bibel das Wort Gottes ist, weil wir deswegen sagen können, dass die Bibel wahr ist und es deswegen keine falschen Aussagen gibt. Damit das ein bisschen deutlicher wird, können wir uns den Gegensatz zu Gott angucken. Der Gegensatz zu Gott ist der Teufel. Jesus sagt über den Teufel in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an. Und jetzt kommt's. Und er stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn der Teufel die Lüge redet, so sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn der Teufel ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Das ist der Kontrast. Gott ist die Wahrheit und der Teufel ist die Lüge. Und deswegen ist Lügen auch so schlimm. Deswegen ist Lügen, ja man kann sagen, dass Lügen etwas Teuflisches ist. Gott dagegen ist die Wahrheit. Es gibt in Gott nur Wahrheit und überhaupt keine Lüge. Das ist übrigens jetzt gar nicht so selbstverständlich. Man kann ja sagen, das ist doch klar. Natürlich ist Gott die Wahrheit und der Teufel ist ein Lügner. Aber das ist nicht ganz selbstverständlich, weil es durchaus, gerade im Islam wird das ja durchaus oft bestritten. Es gibt ja viele Muslime, die sagen, Gott kann durchaus lügen. Also klar, Gott kann die Wahrheit sagen, aber Gott kann durchaus lügen. Und es gibt Muslime, die sagen, der Koran, ja, das kann durchaus aus, also Gott kann sich auch falsch offenbaren, Gott kann uns auch betrügen. Also deswegen ist das gar nicht so selbstverständlich, wie das vielleicht jetzt klingt. Deswegen ist das sehr wichtig zu betonen, nach der Bibel ist Gott wirklich die Wahrheit und Gott lügt nicht. Wir lesen im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Das heißt, Gott ist vollkommen gut und es gibt nichts Böses in ihm. Und deswegen können wir auch sagen, dass die gesamte Bibel wahr ist und dass es undenkbar ist, dass es Fehler in der Bibel geben könnte. Denn wenn es so wäre, wenn es Fehler in der Bibel geben würde, dann wäre es nicht Gottes Wort. Wie schon gesagt, weil Gott nicht lügt. Und wir werden gleich noch sehen, warum das jetzt so wichtig ist. Das ist deswegen so wichtig, wenn es dann um die Bekämpfung der Irrlehren geht. Aber jetzt soll es erstmal noch darum gehen, was die Wahrheit eigentlich ist. Also Timotheus soll alles predigen, ja wir können sagen, was in der Bibel steht. Also er hatte damals noch nicht alles vorliegen vom Kanon. Wir haben heute die gesamte Bibel vorliegen. Das heißt, wir sollen als Prediger alles in der Bibel predigen. Es gibt also nichts in der Bibel, über was man nicht predigen sollte. Und jetzt kann man wieder die Frage stellen, ja gut, das ist schön, wenn man jetzt predigt, aber was ist, wenn ich nicht predige? Was hat das dann mit mir zu tun? Was geht das dann mich an? Nun, wenn die gesamte Bibel Gottes Wort ist und man über alles predigen soll, dann heißt das für uns alle, unabhängig ob wir jetzt predigen oder nicht, dann heißt das für uns alle, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen sollen und dass wir in der Bibel lesen sollen und dass wir alles in der Bibel lesen sollen, weil die Bibel Gottes Wort ist und weil sie nützlich ist. Timotheus soll also nicht weniger predigen als die Bibel, beziehungsweise was er damals halt vorliegen hatte. Aber, und das ist ja interessant, was da nicht steht, predige das Wort und das war's. Mehr steht da ja erstmal nicht. Predige das Wort. Das heißt, er sollte auch nicht mehr predigen als das Wort. Also zum Beispiel jetzt nicht über seine Urlaubserfahrungen oder so. Hätte ja Paulus sagen können, Timotheus, predige über das Wort und dann in der Predigt kannst du ja noch ein bisschen was erzählen von deinem Urlaub, kannst du noch einen Witz einbauen, das finden die Leute gut oder sowas. Das sagt er nicht. Das ist sehr interessant. Und das gilt natürlich auch für uns. wenn wir nicht weniger predigen sollen, als das in der Bibel steht, dann sollen wir natürlich auch nicht mehr predigen als das, was in der Bibel steht oder was sich von der Bibel ableiten lässt. Um mal ein Beispiel zu machen, wenn ich jetzt sagen würde, liebe Gemeinde, Gott hat mir gesagt, dass wir jetzt alle nach Brasilien auswandern sollen. Nehmen wir an, ich würde das jetzt sagen, nur so als Beispiel. Dann wäre das ein Beispiel, wie man das nicht machen sollte, denn wir alle haben die Aufgabe zu prüfen. Paulus sagt, prüfet alles und das Gute behaltet. Das heißt, jede Predigt muss natürlich auch geprüft werden, weil wir alle Fehler machen. Deswegen muss sich jeder die Frage stellen, stimmt das eigentlich, was der da vorne sagt? Aber da ist die Frage, wie prüfe ich das? Also wenn ich das prüfen soll und nur das Gute behalten soll und das Böse nicht behalten soll, wie prüfe ich das denn dann? Was ist denn dann mein Maßstab? Ich brauche hier irgendwas, anhand dessen ich das prüfen kann. Und der Maßstab kann natürlich für uns Christen nur die Bibel sein. Aber wenn ich jetzt etwas sage, was in der Bibel gar nicht steht, dann kann man das auch nicht prüfen. Also wenn ich jetzt sage, wir sollen nach Brasilien auswandern, dann kann man ja nicht die Bibel aufschlagen und sagen, nee, weil Brasilien kommt in der Bibel nicht vor. Deswegen, wir sollen nicht weniger predigen als die Bibel, aber auch nicht mehr. Ja, und dann kann man noch die Frage stellen, wann Timotheus das Wort verkündigen soll. Okay, er soll die Bibel verkündigen, okay, aber wann soll er das verkündigen? Und da sagt Paulus, auch noch Vers 2, stehe bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Das heißt also, Timotheus soll das Wort immer verkündigen. Also Paulus sagt nicht, Timotheus, du musst auf die richtige Gelegenheit warten. Wenn die Leute das hören wollen, wenn die Leute bereit sind, dann verkündige das Wort. Wenn die Leute keine Lust haben, wenn die Leute gelangweilt sind, wenn die Leute, das kommt ja danach dann noch, wenn die Leute ihre Ohren abwenden von der Wahrheit, dann lass es bleiben, Timotheus, dann bringt es nämlich nichts. Weil das bringt ja nichts, wenn die Leute nicht offen sind, dann brauchst du natürlich auch nichts verkündigen. Da kannst du die Zeit besser nutzen. Nein, Paulus sagt, du sollst es immer verkündigen. Zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Jetzt könnte man noch viel über das Wort sagen. Man könnte sagen, dass Predigten biblisch sein sollen, wie wichtig das ist. Ich möchte jetzt aber noch auf einen zweiten Punkt kommen, der häufig so ein bisschen übersehen wird und der heute auch nicht mehr so häufig vorkommt. Das ist nämlich die Bekämpfung der falschen Lehre. Auch noch in Vers 2 sagt Paulus, überführe, weise zurecht und ermahne in aller Geduld und in der Lehre. Überführe, weise zurecht und ermahne. Also Timotheus soll das Wort verkündigen, er soll es rein verkündigen. Wir sollen uns das zum Vorbild nehmen, indem wir auch so predigen, beziehungsweise indem wir treu unsere Bibel lesen. Aber das ist noch nicht alles. Man könnte ja jetzt die Predigt beenden und sagen, okay, wir sollen uns auf das Wort konzentrieren, aber es geht jetzt noch weiter, denn Timotheus hat noch eine zweite wichtige Hauptaufgabe. In unserer Parallelstelle, die Jürgen eben vorgelesen hat, kamen sowohl die Begriffe Wort vor, als auch das Wort überführen. Also in Titus 1, das habt ihr eben gehört, da geht es darum, was für Bedingungen jemand erfüllen muss, wenn er Ältester werden will. Und in Vers 9 heißt es, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, also der, der an der Lehre festhält nach dem zuverlässigen Wort. Warum? Warum ist das wichtig? Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, also haben wir es wieder, die gesunde Lehre zu verteidigen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, als auch die Widerspenstigen oder die Widersprechenden zu überführen. Man könnte auch übersetzen, die Gegner, die falschen Lehrer zu widerlegen. Um das tun zu können, muss man natürlich das Wort gut kennen. Beispiel, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ein Dollarschein aussieht. Also ich weiß, wie Euroscheine aussehen, aber so ein Dollarschein sagt mir nichts. Ich weiß, dass es besteht aus Papier und ist rechteckig und da steht irgendwas drauf. Aber nehmen wir mal an, das ist alles, was ich weiß. Wenn ich sonst keine weiteren Informationen habe, dann kann ich schlecht Falschgeld erkennen. Und dann kann mir einer irgendwie so einen Schein geben und sagen, hier, guck mal, dann sehe ich das, okay, Papier, da steht Dollar drauf und da ist eine 1. Dann habe ich keine Chance, das zu prüfen. Das heißt, wenn ich die Fälschung, wenn ich das Falsche, wenn ich die Lüge feststellen will, wenn ich sie widerlegen will, muss ich natürlich erstmal die Wahrheit gut kennen. Und deswegen ist die Voraussetzung, dass man sich gut in dem Wort auskennt. Ja, und dann kann man die Frage stellen, warum ist das so wichtig, diese falschen Lehrer auch zu ermahnen oder sie zu überführen? Kann man nicht sagen, Timotheus soll sich darauf konzentrieren, das Wort zu verkündigen und der Rest ist egal? Nun, im Timotheusbrief, wir haben es auch schon gehört, da warnt Paulus vor den falschen Lehrern, weil sie ganze Häuser durcheinander bringen. Also weil sie in die Häuser gehen, die Leute dort verführen. Da steht auch, warum sie das machen, dass sie das aus Gewinnsucht machen. Jedenfalls verwirren sie viele Leute. Und dann sagt Paulus, Luther übersetzt das so schön, denen muss man das Maul stopfen. Also man muss dafür sorgen, dass sie diese falschen Lehren nicht weiter verbreiten können, damit sie keinen Schaden anrichten. Das heißt, man darf nicht schweigen. Man darf nicht zugucken, wie die falschen Lehrer ihre Lehren verbreiten, die Leute irregeführt werden, sondern man soll nicht nur das Wort verkündigen, man soll nicht nur die Lehre verteidigen, sondern man soll auch die falsche Lehre bekämpfen. Und der Timotheus hat ja sehr gute Voraussetzungen. Also man würde heute sagen, Timotheus ist ein ziemlich guter Theologe, weil er kannte von Kindheit an, kannte er die Heiligen Schriften. Und der Paulus sagt dann ja, Timotheus, bleibe dabei bei dem, was du gelernt hast. Also Paulus sagt ja nicht, Timotheus, du musst jetzt unbedingt noch viel lernen. Du musst jetzt noch unbedingt mal Theologie studieren. Er sagt, nein, Timotheus, du weißt Bescheid. Du hast das schon gelernt. Du weißt, von wem du das gelernt hast. Und ich sage dir, bleibe dabei. Halte daran fest. Bleibe bei deiner Überzeugung. Der Timotheus hatte allerdings obwohl er so gute Voraussetzungen hatte, er hatte allerdings ein Problem. Und dieses Problem war das, was wir alle haben, dass er nämlich nur ein Mensch war. Und wie das mit Menschen so ist, Menschen haben auch Schwächen. Und der Paulus hat den Timotheus ermahnt, ganz am Anfang vom 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 1, ab Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Nun hat Paulus ja auch gesagt, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern schaffen sollen. Aber da geht es ja um die Gottesfurcht. Also Paulus hat nichts dagegen, wenn wir Gott fürchten. Hier geht es um die Menschenfurcht. Aber das ist nicht nur ein Problem von Timotheus. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht nur Timotheus da als den Problemfall ansehen, sondern das ist ein Problem von uns Menschen generell, dass wir oft Menschenfurcht haben. Und in den Sprüchen lesen wir dazu, Sprüche 29, Vers 25, die Menschenfurcht stellt eine Falle. Doch wer auf den Herrn vertraut, der wird geschützt. Was ist das Problem der Menschenfurcht? Die Gefahr der Menschenfurcht ist, dass man die Menschen mehr fürchtet als Gott. Das ist die Gefahr. Aber wir sollen ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. Doch wenn wir die Menschen mehr fürchten als Gott, dann ist die Gefahr, dass wir uns nach den Wünschen der Menschen ausrichten. Paulus hat ja gesagt, Timotheus, ich sage dir eines, in der Zukunft wird Folgendes passieren, das ist Vers 3 und Vers 4, da wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer sammeln werden, weil es ihnen in den Ohren juckt oder weil es ihnen in den Ohren kitzelt, wie auch immer. Also Paulus sagt, das wird geschehen, Timotheus. Das mag vielleicht für dich jetzt schon nicht so einfach sein, aber ich sage dir eines, es wird noch schwerer kommen. Und das ist die große Gefahr, wenn viele die gesunde Lehre gar nicht mehr hören wollen. Wenn viele sagen, die gesunde Lehre interessiert mich eigentlich nicht, ich finde das eigentlich langweilig. Oder wenn sich Leute darüber aufregen und sagen, das ist doch was auch immer, das ist doch gesetzlich, das ist doch menschenverachtend, was du da sagst, dann ist zumindest die Gefahr da, dass man dann Kompromisse macht, dass man sich dann nach den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Und deswegen warnt Paulus den Timotheus. Und er warnt uns alle davor. Und deswegen sagt Paulus dann auch in Vers 5, Timotheus, sei nüchtern. Also er sagt es noch stärker, sei nüchtern in allen Dingen. Wenn man nüchtern wörtlich übersetzt, heißt das ja ohne Wein, ohne Alkohol. Also wenn man jetzt mit dem Auto fährt und die Polizei hält einen an und die Polizei fragt, haben Sie was getrunken? Und wenn man sagt, ich bin nüchtern, dann sagt man damit, ich habe halt keinen Alkohol getrunken. Hier ist aber noch ein bisschen mehr gemeint. Nüchternheit wird zum Beispiel mit Wachsamkeit verglichen. Das ist im 1. Thessalonicher Brief, 5 Vers 6. Da geht es um die Wiederkunft Jesu, dass wir wachsam sein sollen, dass wir nüchtern und wachsam sein sollen, dass wir nicht schlafen sollen. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Also natürlich ist es wörtlich gemeint, dass man sich nicht betrinken soll, dass man sich nicht besaufen soll mit Alkohol. Aber das gilt auch generell als Lebensprinzip. Wir sollen uns generell von dieser Welt nicht berauschen lassen. Völlig egal, was das ist. Ob das jetzt Geld ist, ob das Macht ist, ob es andere Menschen sind, ob es unsere eigenen Begierden sind. Wir sollen uns nicht berauschen lassen, sondern wir sollen nüchtern bleiben. Das heißt, wir sollen sachlich sein. Wir sollen uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen und damit auch nicht von der Menschenfurcht, sondern wir sollen uns vom Wort Gottes leiten lassen. Ja, und dann kommt es noch dicker, dann sagt Paulus in Vers 5, er soll Leid ertragen. Leid ertragen. Diese Aufforderung gilt nicht in allen Situationen. Also bei der Nüchternheit ist das so, wir sollen immer nüchtern sein. Paulus sagt nicht, sei nüchtern, außer wenn du... Also du sollst in deinem Berufsleben nüchtern sein, aber wenn du dann Feierabend hast, kannst du dich gehen lassen. Nein, er sagt, sei nüchtern in allen Dingen. Aber beim Leid sagt er das nicht. Denn Jesus hat mal gesagt, das ist in Matthäus 10, Vers 22, da geht es um Christenverfolgung, das ist der Kontext. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann kommt's, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Also Jesus sagt nicht, Matthäus 10, Vers 22, Jesus sagt nicht, wenn sie euch verfolgen, dann bleibt da und dann lasst euch erschießen. Sondern er sagt, nein, wenn sie euch verfolgen, dann sollt ihr fliehen. Bei Timotheus war das nicht so. Bei Timotheus war das nicht so, dass er Morddrohungen bekommen hat. Also wir lesen davon zumindest nichts. Er war auch nicht körperlich bedroht. Da waren keine Irrlehrer, die ihn umbringen wollten, die ihn zusammenschlagen wollten. Das war nicht das Problem. Das war kein körperliches Problem, sondern das war ein Problem der Irrlehren an sich. Und die sollte Timotheus bekämpfen. Und deswegen sollte er auch da bleiben. Deswegen sollte er in Ephesus da bleiben, standhaft sein, das Wort verkündigen und diese falschen Lehren bekämpfen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht dieser Kampf denn jetzt eigentlich aus? Also Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, schreibt er, dass unser Kampf nicht fleischlich ist. 2. Korinther 11, Vers 3 bis 4. Obwohl wir noch im Fleisch wandeln, also wir sind Sünder, wir sind menschlich, wir machen Fehler. Obwohl wir noch im Fleisch wandeln, streiten wir nicht nach der Art des Fleisches. Also wir sollen uns kein Schwert kaufen und dann jemanden aufspießen oder uns Maschinengewehre holen, andere erschießen oder andere versuchen zusammenzuschlagen, das sollen wir nicht machen. Sondern unser Kampf ist ein anderer. 2. Korinther 11, Vers 4 heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und jetzt ist die Frage, was sind diese Festungen? Jetzt wird es ja interessant, was sollen wir denn jetzt zerstören? Paulus sagt nicht, wir sollen alle friedlich sein und gar nichts machen, wir sollen kämpfen. Aber wir sollen Festungen zerstören. Und wenn man dann weiterliest, werden diese Festungen benannt, das sind Gedanken, oder es wird unterschiedlich übersetzt, Vernünfteleien, Gedankengebäude kann man sagen, Gedankensysteme. Wir sollen Gedankengebäude bekämpfen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Gedanken generell schlecht sind, weil dann müssten wir aufhören zu denken und sagen, okay, lasst uns gegen diese Festung kämpfen, indem wir jetzt aufhören zu denken. Das sagt er natürlich nicht, sondern er sagt, wir sollen gegen die Gedanken kämpfen, das ist 2. Korinther 10, Vers 5, gegen die Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und jetzt müssen wir uns wieder klar machen, dass Gott die Wahrheit ist und dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Das heißt, diese Gedankengebäude, diese Ideen, wie man das auch immer nennen will, diese Gedanken, die wir bekämpfen sollen, sind antigöttliche Gedanken oder antichristliche Gedanken. Und um diese Gedanken zu erkennen, muss man sich, wie gesagt, in der Bibel gut auskennen. Also um falsche Gedanken zu erkennen, muss ich natürlich auch die richtigen, die wahren Gedanken gut kennen. Gottes Wort. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Eines der wichtigsten Lehren des Evangeliums ist ja der Glaube, dass Jesus auferstanden ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus wurde gekreuzigt, er ist für unsere Sünden gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und Paulus setzt sich im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs mit einer Irrlehre auseinander, die genau das abstreiten. Die sagen, nein, das ist Quatsch. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Also nach dem Tod ist alles aus. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Und das war's dann. Und Paulus geht dann ausführlich darauf ein. Er sagt sich, okay, das ist jetzt wirklich eine Irrlehre. Das ist wirklich gegen das Evangelium. Und Paulus geht jetzt konkret darauf ein. 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 14. Er schreibt dann, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Und dann sagt er, warum das so problematisch ist. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Könnte man sagen, gut, aber was ist dann das Problem? Warum ist das schlimm? Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist doch unsere Predigt inhaltslos, sinnlos, sinnlos aber auch unser Glaube. Und er schreibt dann weiter, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist doch Christus nicht auferweckt. Wenn Christus nicht auferweckt ist, ist unser Glaube nutzlos, wir haben es schon gehört, und dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann wären wir noch in unseren Sünden, dann wären unsere Sünden nicht vergeben. Das heißt, und das schreibt Paulus auch, dass die, die dann im Glauben auf Christus gestorben wären, die wären dann verloren gegangen. Und er sagt dann sogar, wenn wir in unserem Leben auf Christus gehofft hätten, wären wir die edelsten, bedauernswertesten Menschen von allen. Paulus macht deutlich, was das für eine Lehre ist und was das für Konsequenzen hat. Paulus selbst ist aber überzeugt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Paulus kommt jetzt nicht in Zweifel und sagt sich, ja, das ist eine interessante Theorie, vielleicht ist da ja auch was dran, sondern er sagt, nein, nein, das ist überhaupt keine Frage, Jesus ist wirklich auferstanden und deswegen muss ich diese falsche Lehre bekämpfen, indem ich einfach mal zeige, was das für Konsequenzen hat. Wir sehen das auch bei Jesus, als der sich mit den Sadduzäern auseinandersetzt. Die haben ja auch die Auferstehung geleugnet. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Aber da sehen wir auch sehr klar, dass Jesus auf ihre Argumente eingeht und dass er dann auch aus der Bibel zitiert, also aus dem Alten Testament zitiert. Und ihnen sagt, ihnen deutlich macht, das, was ihr vertretet, das ist falsch. Und es ist nicht biblisch. Und wir können uns diese beiden, Jesus und Paulus, zum Vorbild nehmen. Wir können uns nicht mit Jesus und Paulus vergleichen, aber wir können sie zum Vorbild nehmen, weil sie beide sehr fest in der Bibel gegründet waren. Sie kannten sich aus. Sie konnten diese falschen Lehren widerlegen. Und deswegen, ich wiederhole mich, ist es wichtig, dass wir alle, egal ob wir jetzt predigen oder nicht, dass wir uns alle gut in der Bibel auskennen. Ja, und dann sagt Paulus noch in Vers 5, also er hat gesagt, sei nüchtern in allen Dingen, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Und dann sagt er noch so in einem Nebensatz, vollbringe deinen Dienst. Das ist so ganz kurz, vollbringe deinen Dienst. Und das ist interessant, im Griechischen heißt das ja Diakonian, also da steckt das Wort Diakonie drin, Diakon. Das sagt Paulus so ganz nebenbei. Denn natürlich gibt es in der Gemeinde noch ein bisschen mehr zu tun. Das ist im 5. Kapitel, im 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus zum Beispiel, dass der Timotheus sich um die Witwen kümmern soll. Also so die, was wir heute soziale Angelegenheiten nennen. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber das wird hier nur in einem Satz kurz erwähnt. Also Paulus sagt, ja, es gibt auch noch andere Aufgaben, aber das ist jetzt nicht das Thema. Der Hauptfokus in diesem Abschnitt ist wirklich das Wort verkündigen, die wahre Lehre zu verteidigen und die falschen Lehren aufzudecken und zu bekämpfen. Ja, und dann in Vers 6, da schreibt Paulus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens, also meines Todes, steht bevor. Das heißt, der Paulus rechnet damit, dass er sterben wird und dass das gar nicht mehr so lange dauern wird. Das war im Philipperbrief noch ein bisschen anders. Wenn man das jetzt mal vergleicht, da schreibt Paulus ja, sollte ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden, also sollte ich sterben, dann bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und dann schreibt er weiter, ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich bald zu euch kommen werde. Das schreibt er im Philipperbrief. Also da ist er im Gefängnis und sagt sich, okay, es kann natürlich sein, dass ich sterben werde, aber ich rechne eigentlich schon damit, dass ich wieder freikomme und euch sehen werde. Doch hier im 2. Timotheusbrief klingt das völlig anders. Paulus rechnet wirklich damit, dass er sterben wird. Und deswegen drängt er auch den Timotheus, dass er schnell zu ihm kommen soll. Das ist jetzt nicht mehr in unserem Abschnitt, aber das sagt er dann auch noch, beeile dich, schnell zu mir zu kommen. Und Paulus nutzt das, um auf sein Leben zurückzuschauen. Er sagt in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ja, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, Punkt. Ich habe. Paulus, wenn wir uns andere Stellen angucken, Paulus hat oft betont, dass wir kämpfen sollen und dass das Leben ein Kampf ist. Ich habe das eben schon gesagt. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern, hat Paulus zum Beispiel geschrieben im Philipperbrief. Oder an Timotheus auch, hat er auch an Timotheus ganz direkt geschrieben, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Wenn man sich das Leben von Paulus anguckt, kann man sagen, dass Paulus immer ein Kämpfer war. Er schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, ich laufe aber nicht ins Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Körper und zähme ihn. Also er ist wirklich ein Kämpfer. Und obwohl Paulus so sehr den Kampf betont hat, wie wichtig das ist, dass wir kämpfen, dass wir gute Werke tun, hat er natürlich auch sehr die Gnade betont. Also nicht nur Paulus, wir finden die Gnade in der gesamten Bibel, aber auch Paulus hat gerade besonders stark die Gnade betont. Im Epheserbrief sagt er, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Paulus hat immer deutlich gemacht, das ist alles Gnade. Dass wir zum Glauben kommen, ist Gnade. Dass wir gute Werke tun, ist Gnade. Alles ist Gnade. Und er geht ja sogar noch weiter. Er hat auch betont, dass das Heil, was wir bekommen haben durch den Glauben, dass das Heil unverlierbar ist, dass wir das nicht verlieren können. Zum Beispiel Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer kann gegen uns sein? Gott ist es, der uns rechtfertigt. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Dann sagt er, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes. Da könnte man ja sagen, ja, das ist doch gut, ist doch wunderbar, wenn alles Gnade ist, wenn wir den Glauben geschenkt bekommen haben durch Gnade, wenn unser Heil sogar sicher ist, wenn wir wissen können, okay, als Christen werden wir in den Himmel kommen, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, dann können wir doch eigentlich uns zurücklehnen und ein schönes Leben machen. Aber nein, Paulus sagt, trotz alledem, oder man kann vielleicht sagen, gerade deswegen sollen wir kämpfen. Gerade deswegen sollen wir kämpfen und gute Werke tun. Und Paulus hat zurückgeschaut auf sein Leben, er hat gesagt, ich habe diesen Kampf geführt und er wartet jetzt wirklich auf seinen Tod, auf die Herrlichkeit Gottes. Er weiß, er wird in die ewige Herrlichkeit eingehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum erzählt der Paulus das eigentlich? Erzählt jetzt, okay, ich habe gekämpft, ich war erfolgreich. Man kann ja die Frage stellen, möchte Paulus hiermit angeben? Dass er sagt, Timotheus, ich habe es fast geschafft, ich werde sterben und du musst jetzt erstmal sehen, dass du so weit kommst. Du hast doch einiges vor dir, du musst dich jetzt erstmal noch bewähren und ich habe es geschafft. Nein, Paulus möchte nichts angeben, sondern er möchte ein Vorbild sein. Er möchte sagen, Timotheus, sieh mein Leben an, wie ich gekämpft habe, mit allen Höhen und Tiefen, und nimm dir das zum Vorbild. Und eigentlich verweist er ja nicht auf sein Leben, sondern auf Gott. Und das ist der erste Vers, über den habe ich noch nichts gesagt. Im ersten Vers sagt nämlich Paulus, dass, ich lese ihn nochmal vor, ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird. Darauf setzt Paulus den Fokus, nicht auf sein Leben, sondern darauf, dass Jesus uns richten wird. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Für uns Christen geht es dann nicht mehr um Himmel und Hölle, denn das ist entschieden, wir werden in den Himmel kommen, das stimmt, das sagt Paulus auch. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, aber wir müssen trotzdem Rechenschaft ablegen. Wir müssen das verantworten, was wir getan haben. Wir müssen sogar für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben. Und deswegen sollen wir Christen kämpfen. Und Paulus möchte diesen Fokus darauf setzen, dass er sagt, Timotheus, aber das sagt er auch zu uns, wir sollen nicht auf Menschen gucken, nicht was Menschen gefällt oder nicht gefällt, sondern wir müssen immer im Hinterkopf haben, wir müssen uns am Ende vor Gott verantworten. Es ändert nichts daran, dass wir natürlich oft auch scheitern, dass wir sündigen, dass wir alle nur Menschen sind. Aber es ist eben auch eine Ermutigung, dass wir auf Gott vertrauen sollen. Denn die guten Werke, die wir tun sollen, die können wir letztendlich auch nur tun, weil es Gnade ist. Paulus konnte diesen Kampf auch nur führen, weil es die Gnade Gottes war, weil Gott diese Werke vorher schon vorherbestimmt hat. Deswegen ist es so wichtig, dass Timotheus seinen Dienst treu tut, dass er das Wort verkündigt zu gelegener und ungelegener Zeit, egal ob es bei den Menschen gut ankommt oder nicht. Und damit möchte ich nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Also Paulus hat gesagt, Timotheus soll das Wort verkündigen oder das Wort predigen. Wir lernen daraus, dass wenn wir selbst predigen, dass wir nur die Bibel predigen sollen. Wir sollen nicht weniger predigen, aber auch nicht mehr. Und wir alle sollen die Bibel lesen. Wir sollen dieses Wort gut kennen. Wir sollen es studieren. Wir sollen darüber nachdenken. Warum ist das wichtig? Nun, damit wir, wenn wir zum Beispiel gefragt werden, Antwort geben können. Petrus schreibt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert. Paulus schreibt dann, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Damit wir das tun können, müssen wir natürlich unsere Bibel gut kennen. Das war der erste Punkt, das Wort, die Wahrheit, der Kampf für die Wahrheit. Der zweite Punkt war der Kampf gegen falsche Lehren. Paulus hat Timotheus ermahnt, er soll überführen, er soll zurechtweisen und er soll ermahnen. Und wir lernen daraus, dass auch wir falsche Lehren zurückweisen sollen. Damit wir das tun können, müssen wir prüfen. Wir müssen alles prüfen und sollen nur das Gute behalten. Damit wir aber das Gute erkennen können, müssen wir das Gute natürlich kennen. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich das Falschgeld aussortieren will, muss ich natürlich wissen, wie richtiges Geld aussieht. Und der dritte Punkt ist der Kampf bis zum Tod. Solange wir leben, ist unser Leben eben auch ein Kampf. Jesus ist am Kreuz für alle unsere Sünden gestorben. Und wenn wir an das Evangelium glauben, dann sind all unsere Sünden vergeben. Und das bedeutet, wie gesagt, dass unser Heil sicher ist. Das heißt, wir als Christen können unser Heil nicht verlieren. Und nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und deswegen können und dürfen wir auch Heilsgewissheit haben. Und dafür können wir dankbar sein, darüber können wir uns freuen. Aber trotzdem, oder eben gerade deswegen, sollen und dürfen und können wir auch kämpfen, denn unser Glaube hat Konsequenzen. Deswegen dürfen wir gute Werke tun. Und deswegen sollen und dürfen wir auch in der Erkenntnis wachsen, indem wir treu in Gottes Wort lesen. Das ändert nichts daran, dass wir alle Menschen sind, dass wir unsere Schwächen haben, dass wir oft scheitern, dass wir Sünder sind, dass wir die Vollkommenheit nie erreichen werden. Das ändert nichts daran, dass auch Paulus Schwächen hatte. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und wenn es sein muss, dass wir uns in aller Liebe und in aller Geduld auch konstruktiv ermahnen. Gott helfe uns dabei. Amen.